Ja, wie fange ich an? Also, unser Thema von der Challenge, ja, das war ja so etwas, diese Frage oder vor allen Dingen die Erfahrung, die viele von uns machen, dass die Konzentration und die Präsenz, ja, also sich ganz schnell auflösen kann und dass wir das zunehmend bemerken in unserem Alltag. Und das haben wir recherchiert, reflektiert, ja, und auch geguckt, was für Gegenmaßnahmen können wir ergreifen und auch welchen Durchblick brauchen wir, was heute in dieser digitalen Welt, in diesem Zeitalter, in dem wir angekommen sind, womit wir einfach da auch konfrontiert sind. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass das Thema nicht zu mir kam wegen meines Handys, sondern wegen etwas ganz anderem. Und zwar hatte ich nämlich bemerkt, dass ich beim Lesen meiner Bücher, also eines Buches, meine Konzentration verlor. Dass ich lange brauchte, um in ein Buch reinzufinden, dass ich nach zwei, drei Seiten schon abgeschwiffen bin. dass da sich was verändert, ja. Und dann habe ich mit Freundinnen gesprochen, Freunden, und die haben dann gesagt, du, das geht mir auch so. Und da war ich war richtig erschüttert, ja. Weil das ist dann diese Frage, welche Kulturkompetenz ist das eigentlich, ja? Dieses Lesen können, diese Sehnsucht, so in einem Buch so ganz und gar selbst vergessen hineinzugeraten, ja? Und die Zeit zu vergessen, mich selbst zu vergessen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe eben recherchiert und da ist eben dann die Challenge bei drauf rausgekommen. Und ich möchte jetzt mal direkt auf das Lesen kommen. Und bei diesem Ganzen kam in mir eine Erinnerung auf von einem Film, der mich unwahrscheinlich beeindruckt, erschüttert hat, zum Nachdenken gebracht hat. Und das Spannende ist, dass ich innere Szenen von diesem Film hatte und ich habe nicht gedacht, dass die wirklich so waren, ja, aber ich habe den Film jetzt mir nochmal angeschaut. Und also, es sind genau diese Bilder. Und jetzt müsst ihr wissen, diesen Film habe ich 1969, 1970 gesehen. Ja, wir haben heute 2024. Und ich hab immer gelesen, dass also Erinnerungen, naja, wir denken immer, es war so, ja, aber es war dann doch anders. Und ich habe wenige Filme, wo ich so klare Bilder habe. Und ich war damals so 19, 20 Jahre alt und ich war noch Sekretärin und bin damals nach Aachen gezogen und da an der TH gab es eben immer schon mal so Filmabende und an einem dieser Filmabende wurde eben gezeigt von François Truffaut Fahrenheit 451. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch den auch kennt, ja. Also mich hat er ganz, ganz doll aufgebracht und wie gesagt, bis heute beeindruckt. Das ist ein Film, also von der Erzählung her geht es so, es ist ein dystopischer Science Fiction. Also Dystopie ist das Gegenteil von Utopie. Also Utopie ist etwas, wo wir Zukunft uns konstruktiv ja vorstellen. Dystopie ist das Gegenteil davon. Dann landen wir sozusagen in einem zukünftig nicht so guten Ort. So. Und da geht es also darum, dass in diesem Film also die Feuerwehr zuständig ist für das Gegenteil, nämlich nicht Brände zu löschen, sondern Brände zu entfachen. Das war die Aufgabe dieser Feuerwehr. Der Protagonist ist natürlich dann auch so ein Feuerwehrmann. Und dieser Film ist übrigens 1966 also quasi in die Kinos gekommen. Und was wird verbrannt? Bücher. Also wir sind da in der Zukunft in einer Gesellschaft, wo Bücher verboten sind. Und zwar, weil Bücher verführen Menschen, dass sie Emotionen kriegen, die vollkommen daneben sind. Sie verderben Menschen. Und es ging darum, dass es eine Gesellschaft war, die ein ganz oberflächliches Glück versprochen hat, ja. Und wenn das nicht klappte mit dem Glück, dann kriegte man entsprechende Tabletten und so. Und so lebte man eben dann entsprechend dahin. Und es gab eine, also hedonistisch würde ich sagen, ja, selber denken ist vollkommen überflüssig, ja, weil es wird für dich gedacht und selber denken ist letztendlich sogar verboten gewesen. Dieser Feuerwehrmann, der lebt dann also erstmal auch in dieser Art von Glück und dann ist verheiratet mit einer Frau, die auch auf dieser Welle eben unterwegs ist. Und dann lernt er eine Lehrerin kennen, die nicht mehr unterrichten darf, weil man bei ihr Bücher gefunden hat. Und er wird nun langsam so kritisch und fängt an, Bücher verschwinden zu lassen, die er eigentlich verbrennen muss. Und was passiert? Seine Frau denunziert ihn. Er kommt dann, also es geht dann weiter, er wird dann also verhaftet und macht so eine Entwicklung durch und der ganze Film endet damit, dass es gab eben Buchmenschen, die haben sich dann von der Gesellschaft abgewendet, haben sich in die Wälder begeben und dort gelebt und jeder dieser Menschen hat ein Buch auswendig gelernt. Und dann sahst du eben diese Menschen, wie sie da rumlaufen und ihre Bücher da rezitieren. Und wenn man alt wurde, dann hat man das Buch also einem anderen Kind, einem Kind übergeben und weitergegeben. Ja. So, und das ist natürlich, einmal ist der Film, also da befreit sich jemand aus einer, von der Anpassung im Grunde. Das hat mich erstmal angesprochen, aber leider endet das in einem Zirkelschluss. Es ist keine gute Gesellschaft, die dabei rauskommt, wenn man also ein Buch auswendig lernt und dann nur noch rumläuft und das rezitiert. Also die Frage wäre, ist dann für mich, oder das war das Erschütternde für mich, glaube ich, dieses Stell dir vor, Bücher wären verboten. Wir hatten damals in den 68er ja auch also viele Raubdrucke, dass also Bücher gedruckt wurden, damit sie günstig waren und die Verlage eben nicht gedruckt haben. Inhalte, die abseits vom Mainstream waren. Und ich war total begeistert davon. Ja, ich wurde politisch wach und Bücher waren was ganz, ganz Wichtiges. So, was wären wir eigentlich, ja, ohne diese Bücher? Wer wärst du ohne die Bücher, die du in deinem Leben gelesen hast, ja? Wie sehr verändern uns Bücher oder Texte, ja, Gedichte, Literatur? Und dann ging es für mich eben dann auch weiter. Wie viel lese ich bereits über Bildschirme, über E-Books, ja, eher E-Books, Tablet? Artikel auch im Netz, Zeitungen im Netz, ja. Also meine Liebe zu Büchern, die ist so stark und vor allen Dingen meine Dankbarkeit, dass ich lesen kann und dass es Bücher da sind. Das ist bei mir in der Dankbarkeitsmeditation auch immer vorhanden. Dieses Danke, dass ich lesen und schreiben kann. Danke für die guten Bücher, ja. Und das meine ich so, das ist nicht selbstverständlich. Und ich musste mir auch meine Bildung, also es hat ja was mit Bildung zu tun, das war schon ein besonderer Weg. So, und dann eben festzustellen, ich kann nicht beim Text bleiben, ja, ich rutsche direkt ab und nicht dieses Schweifen, was wir gelernt haben, ja, also dieses konstruktive Schweifen, sondern einfach unkonzentriert sein. Ne, das geht doch nicht. Und ich zeige euch jetzt mal ein Bild, ja, ein Foto von mir zu Hause. Das möchte ich euch gerne zeigen. Barbara?
Na,
Barbara?
noch, ja, ich bin dabei. Kein Moment.
Okay, danke. Lade ich euch mal zu mir nach Hause ein.
Irgendwie klappt es nicht. Moment, nochmal stoppen. Es ist wie bei der Generalprobe hat es funktioniert, aber jetzt. Nee, das ist auch nicht. Moment. Oh, was ist denn jetzt? Moment. So, und jetzt nochmal freigeben. Jetzt klappen? Ja.
So, da seht ihr meine Bücherwand und die liebe ich, ja. Also ich finde, Bücher machen ein Zuhause unglaublich gemütlich, heimelig. Das, ihr seht auch, das steht in meiner Küche. Und wenn wir da zu mehreren essen, ich finde, das strömt irgendwie eine Atmosphäre aus. Es gibt nichts, was da schöner ist. Also, ja, also soweit erstmal. Vielleicht erinnert ihr euch auch an eure ersten Bücherregale. Ich hatte so ein kleines, als ich so, weiß ich nicht, so 19 Jahre alt war, über meinem Bett, so die man früher hatte, so ein zwei Bretter eben, zwei Bücherbretter, und da standen 20 Karl-May-Bände drauf. Ja, also da komme ich her. Und jetzt eben zu sehen, meine Güte, also da passiert gerade was. Ja, und also darf sagen, ich habe meine Konzentration wieder zurückgewonnen, ja, und auch mein Bücherlesen. Und ich stelle mir aber, und ich habe mich in diesem ganzen Prozess der Frage gestellt, ist das eigentlich egal, ja? Also ob ich ein Buch in die Hand nehme oder eben, was ich eben erwähnt habe, ein Tablet oder ein E-Book. Und wenn das nicht egal ist, was ist dann der Unterschied? Ne? Also spontan würde ich sagen, leichte Kost kann ich gut, also im E-Book lesen, ja, aber wenn es intensiv sein soll, ja, dann brauche ich Druckerschwärze. Und überhaupt, ja, also was ist das für ein Kulturgut? Ne? Wir wissen ja auch, die buddhistische Lehre ist ja auch weitergegeben worden, also nicht nur von Herz zu Herz, sondern es gibt eben auch den Pali-Kanon, die Gedichte, und also wenn ich mir das vorstelle, philosophische Werke, Weltliteratur, ja. Was verlangen diese Texte von dir? Was verlangen die von uns, ja? Was geben sie uns, ja? Wie verändern sie uns? Und das ist eigentlich auch so eine Frage an dich, dich mal zu erinnern. Ich sag mal, was war oder ist dein Lieblingsbuch? Vielleicht aktuell oder aus deiner Vergangenheit, ja? Und zwar ein Buch, was dich verändert hat, wirklich verändert hat. Also das mal wirklich sozusagen nochmal wahrzunehmen, welche Bedeutung Bücher dein Lesen hat, vielleicht ein bestimmter Text, ne? So. Und da kommen wir später ganz zum Schluss auch nochmal drauf zurück. Also ich fand das für mich total schön, darüber nachzudenken und mich da auch nochmal zu verneigen. Also einmal, dass es mir möglich ist, und dann aber auch die eben entsprechend geschrieben haben und veröffentlicht haben. Und die nächste Frage ist natürlich, wann nimmst du dir Zeit fürs Leben, fürs Lesen? Guter Versprecher, fürs Lesen, ja? So. Also dieses, ich sag mal, diese Lust am Lesen, an der Sprache oder an den überraschenden Erkenntnissen, die eben entstehen, ja, wenn du dich so reinziehen lässt von so einer Erzählung, ja, und darin eben verschwindest. Man nennt das Deep Reading, ja, also auch da dieses Wort, da haben wir da das tiefe Lesen, wird das genannt, ja. Und Proust schreibt zum Beispiel, dass Lesen der Initiator ist, dessen Zauberschlüssel uns in die Tiefe unseres Selbst das Tor zu Räumen öffnet, in die wir sonst nicht einzudringen vermocht hätten. Also das öffnet in uns Räume, ja, die wir sonst vielleicht gar nicht gefunden hätten. Aber diese Fähigkeit und die Tiefe des Versinkens verändert sich. Vor allem auch für Kinder, ja. Weil wir von einer Kultur des Schreibens und Lesens zu einer digitalen Kultur überwechseln. Ja, so. Und ich sag mal, wenn du eine Biografie über deine Leseerfahrungen schreiben würdest, also welche Kapitel kämen darin vor? Also die Vorstellung, du würdest über dein Lesen von Kindheit an bis heute mal so schreiben, das war mein Leben, das habe ich gelesen, das hat es in mir verändert, und das war schwierig, das war leicht, das war inspirierend, da ist was passiert. Ich lasse mal ein paar Momente Zeit, dass du darüber nachdenken kannst. Das mal so oder vielleicht dir Notizen machst. Also deine Biografie über die wichtigsten Bücher deines Lebens oder deine ganze Leseerfahrung. Was steht da drin? Ich wollte eigentlich an dieser Stelle einen Austausch machen. Ich mache es jetzt nicht, sondern wir machen dann zum Schluss einen Austausch. Aber ich finde es schön, wenn wir, also wenn ich so ein bisschen hier erzähle, weil das ist wirklich so mein Erleben auch und kein theoretischer Vortrag, wobei wir gleich auch einige Studien hören werden. Aber so dich selber da reinzunehmen. Ah, also, was hat das mit dir gemacht? Als Kind unter der Bettdecke mit der Taschenlampe? Ein Buch, wo du die Nacht durchgelesen hast. Vielleicht auch ein Buch, was du mehrmals gelesen hast. Oder jetzt denkst, ich glaube, ich muss es noch mal lesen. Ich möchte es noch mal lesen. Und da ich euch nicht in Austausch schicke, aber falls jetzt jemand sagt, ah, da ist mir jetzt total doll was eingefallen, ich möchte das gerne teilen mit euch, dann wäre das auch ganz schön, ja? Also,
Ja, da ich möchte gern was sagen.
ach, gerne, ja. Mal
Ja.
gucken. Ja,
Ja.
ah,
Ich
Olli.
bin, hallo, ja. Ich bin nämlich heute vor so einem freien Bücherkasten gestanden in der nächsten Kleinstadt. Ja. Also so diese Bücherkästen, wo man was hinbringt und was holt. Und das war eben, also wie mir da das Herz aufgeht, wenn ich diese Bücher anschaue. Und ich fange dann an, die zu ordnen und zu sortieren und zu schauen, was könnte ich mir mitnehmen. Also ich habe was hingebracht, dann nehme ich was für den Gerhard mit. Ja. Und also ich finde das so eine schöne Kultur von Büchern an sich und das Haptische, ja, das Angreifen und so.
Ja,
Ja, danke. Also das
danke.
wollte ich sagen.
Genau, diese neue, ja, dieses seit Jahren, diese Bücher, Schränke oder Kästen, ne, in den Städten. Genau, dank dir, Uli.
Ich würde gerne was sagen, und
Gerne.
zwar zu meinem allerersten Buch, weil ich habe drei ältere Brüder, wir sind eine Lesefamilie, alle haben immer gelesen, ich konnte nicht lesen und musste immer darauf warten, dass mir einer vorliest. Und ich weiß noch, wie mein erstes Buch aussah, das war ein oranges kleines Buch mit einem weißen Kreis und Frosch drin in Schreibschrift. Und als ich das lesen konnte, das ist für mich die Welt aufgegangen. Also dieses Buch, das. Und danach war ich irgendwie wie befreit so. Und ich fange
Genau.
jeden Morgen mit einem Buch an. Also
Ja.
kein Morgen ohne Buch. Auch ein Retrieve.
Danke, Brigitte. Danke, danke. So
Ist
schön.
noch Zeit?
Ja, absolut.
Ja, ich habe Bezug zu einem ganz besonderen Buch. Und zwar heißt das Buch, wie Siddhartha Thubutha wurde.
Ja.
Das wirst du wahrscheinlich kennen.
Ja.
Und ich bin eigentlich kein Bücherwurm, bin mir so als Naturbursche aufgewachsen, auf dem Land, auf dem Bauernhof. Draußen war eigentlich nie, habe nie für die Welt von Büchern viel übrig gehabt.
ganz kurz, bin dann viel gereist, habe dann viel gelesen und kam unter anderem auch in Ländern, wo der Buddhismus zu Hause war. Und dann meine Frau, mit der ich hier unterwegs war, die hat dann dieses Buch gelesen, die Siddhartha zum Buddha wurde. Sie hat immer Bücher gelesen, die wo irgendwie mit dem Land zusammenhingen. Und dann hat sie mir abends dann so, war mit einem kleinen Wohnmobil unterwegs, was liest denn du da? Ja, wie sie da zum Buddha wurde, komm, lies mir doch mal was vor. Dann hat sie mir immer so 10 Minuten vorgelesen. So gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Nächsten Tag habe ich wieder gefragt, komm, lies doch wieder vor. Ach, ich habe doch, also wieder ein bisschen vorgelesen. Und so ging das so eine Woche. Dann hat sie gesagt, weißt du was? Ich bestelle dir das Buch jetzt, weil ich lese eigentlich, ich habe damals nur Bücher gelesen, Druckerschwarzte. Wenn du nach Hause kommst, wenn wir dann wieder nach Hause kommen, das hat länger gedauert, dann liegt das Buch auf dem Schreibtisch. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, wie Siddhartha zum Buddha wurde. War am Anfang sehr schwierig für mich. Und habe dann immer so, also nicht viel gelesen, nur so homöopathisches Lesen. Und dieses Buch hat meine Welt total verändert. Durch dieses Buch kam ich zu der buddhistischen Lehre, zum spirituellen Weg. Es hat mein Leben, also ein Buch, hat mein Leben total um 180 Grad
Danke, danke, danke. Das ist von Thich Nhat Hanh, das Buch. Und du hast auch
geändert.
gleich so einen dicken Schinken dir da, ne, vorgenommen. Und es ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Und ja, danke, danke fürs
Es hat
Teilen.
mich fasziniert und ich habe dann festgestellt, ja, genauso funktioniert es.
Ja, danke. Schön,
Okay.
Bernd. Ja. Ist noch jemand?
Ich würde auch gerne über ein
Ja.
Buch sprechen, weil es ging ja so ein bisschen um über unsere Lesegeschichte
Ja.
quasi. Und ich habe so gedacht, welche Bücher haben mich eigentlich so als Kind und Jugendliche mitgenommen? Und da gab es so viele so Jugendbücher, aber welches Buch wir alle irgendwie in der Schule gelesen haben, war Anne Frank. Und das hat so für mich war das. Das hat man ja auch in ihrem Alter dann gelesen, wo man selbst jugendlich war und irgendwie dachte, das ist gar keine Geschichte. Das hat mich total mitgenommen. Wir hatten dieses Buch damals ausgeliehen bekommen von der Schule und ich habe dann entschieden, ich muss dieses Buch kaufen. Das muss in meinem Buchschrank einfach stehen. Und ich habe es tatsächlich nicht noch ein zweites Mal gelesen, weil ich glaube, ich konnte das nicht noch mal. Aber das musste in meinen Buchschrank auf jeden Fall. Genau, das war so ein Buch, was ich irgendwie auch haptisch, weil du über diese Haptik gesprochen hast, was ich haptisch irgendwie haben musste. Und genau, und also war Lektüre in der Schule.
Wahnsinn. Danke. Danke, Katharina. Danke. Ja,
Ja.
ich wollte gerne noch teilen.
Ja.
Mein Lieblingsbuch ist dieses autobiografische Buch von Jon Gnarr, wo wie er zum Bürgermeister von Reykjavik wurde. Ich glaube, das hattest du sogar mal auf einem Büchertisch. Ja. Und ich glaube, das habe ich schon 10-mal gelesen und 100-mal verschenkt, weil ich das so inspirierend finde, wie dieser Mann über sich selber rauswächst. Und Ja. ja, das ist so, ja, einfach also auf eine gute Art leicht und unterhaltsam irgendwie auch geschrieben. Man kann an seinem Prozess irgendwie so gut teilnehmen und also mich inspiriert er immer wieder irgendwie. Das ist echt schön. Toll. Also das ist ein Buch, was du mehrfach gelesen hast
Ja,
oder liest oder
ja.
immer mal reinschaust und so. Toll. Ja, ich fand das auch sehr, sehr inspirierend und wichtig. Ja, ermutigend. Ja.
Ja.
Danke, danke, Anja. Okay, also wir sind mittendrin und gemeinsam mittendrin und jetzt gucken wir mal, was die Wissenschaft sagt. Was ihr im Grunde jetzt auch schon gesagt habt, wir kriegen das ja alles raus, auch selber. Also es gibt ein paar Studien, ja. Also das eine ist tatsächlich, dass digitales Lesen sich wirklich also auf unser Gedächtnis, auf unsere Aufmerksamkeitsspanne und unsere Denkfähigkeit auswirkt. Also das ist so das eine. Und was da passiert, ist eben, wenn wir scrollen, also einen Text scrollen, also wenn das so durchgeht, ja, dann übersehen wir wichtige Details. Das sind also im Unterschied zu gedruckten Büchern, Weil bei gedruckten Büchern gehst du schon mal zurück oder liest nochmal. Also, ne, so dieses, ach, ich habe gelesen, aber war gar nicht dabei. Und dann lesen wir es nochmal. Wir be bewegen uns so ein bisschen hin und her, navigieren sozusagen mit diesem Buch. Und das führt dazu, dass du das Gelesene mehr durchdringst und reflektierst. Wenn wir Texte eben durchscrollen, das ist ein weiterer Aspekt, dann lesen wir auch schneller, kriegst du es auch mit, ne? Man liest schneller, flüchtiger, als wenn du analog liest. Und Studien zeigen, dass wir bei Verständnistests, also wenn hinterher sozusagen nachgefragt wird, was du davon behalten hast, schneidest du schlechter, schneiden die also Probanden schlechter ab, als wenn sie sozusagen mit einem Buch unterwegs waren. Und das hat auch damit zu tun, dass wir beim Scrollen, also wenn wir durchgehen, so einen Text so runterscrollen oder wischen, dann haben wir keine visuellen Marker. Das Problem ist, es gibt so weniger so dieses Ich hier und da dort. Also dieses Anfang und Ende, das verschwimmt so. Das ist so, du bist so immer mittendrin, ja, und musst dann immer gucken, das ist so abstrakt, auf welcher Seite bin ich? Und die Begrenzung eines Buches, ja, also einer Buchseite, ja, das gibt dir so das Gefühl oder die nächste Seite und die Dicke des Buches, so viel ist gelesen, das ist noch vor mir. Also das ist wie so ein geografischer Ort, ja. Also, das ist ein Unterschied, als wenn du virtuell unterwegs bist. Und also diese Landmarken sozusagen, die helfen dem Gedächtnis, sich Dinge zu merken. Also diese Art des Lesens mit dem Buch, eine Orientierung zu haben und diese Orientierung eben zu verlieren, wenn du so einen Text da als E-Book oder sogar so runterscrollst, ja. So, weiter gefragt auch nochmal, was passiert eigentlich im lesenden Gehirn? Und auch da haben wir, also jetzt von der Gehirnforschung aus, die haben sich sehr viel jetzt dem lesenden Gehirn zugewandt, ist so ein neues Gebiet seit vielen Jahren, aber eigentlich wirklich auch neu. Und eine Studie, also erstens, die ist von 2013. Man hat dann Menschen also MRT gebracht und dann die Aufnahmen haben dann gezeigt, dass Teilnehmer, also Probanden beim Lesen von einem Buch, ja, je tiefer sie eintauchten, je mehr Bereiche im Gehirn wurden aktiviert. Und das wusste man vorher nicht. Also es wird es im Grunde, je tiefer du liest, je mehr du da hineinwächst, ja, umso mehr wird im Gehirn, das ist quasi, also die Gehirnströme werden sozusagen enorm aktiviert. Ist also wie so ja, wie soll man sagen, wie eine kleine Explosion. Und das heißt letztendlich, je mehr wir lesen, je mehr werden komplexe Netzwerke des Gehirns aktiviert und verbunden, ja, so, also eine Art Feuerwerk, und wenn wir diesen Zustand erreichen, wird ganz viel von dem aktiviert, was wir eben wissen, und plus das, was darüber hinausgeht, und es entstehen dadurch neue Verbindungen, ja, und diese wiederum sind Grundlage, und das ist so wichtig, für neues Denken, ja, für echtes Verstehen und für Kreativität. Also das ist zweitens ebenfalls durch Forschungen, diesmal wurde in einem Bostoner Kinderkrankenhaus geforscht und nachgewiesen, wie durch Lesen visuelles und auditives Verständnis gestärkt wird. Ja? Du hast ja auch innere Bilder. Und das ist natürlich vor allen Dingen, also wenn vorgelesen wird, und das hatten wir ja eben gehört, wenn wir zuhören. Und das betrifft vor allen Dingen die Eltern-Kind-Beziehung, ja. Das ist unglaublich wichtig, Kindern vorzulesen, aber auch unter Erwachsenen sich vorzulesen, ist ja was ganz, ganz Schönes, ja. Man weiß also, dass die Interaktion zwischen den Erwachsenen und den Kindern, dass die sich sehr, sehr vertieft, ja, allein durch Vorlesen. Also Verständnis erweitert sich. Das Dritte ist, da war auch eine Studie, wurde klar gemacht, das ist auch von 2009, das sind jetzt ältere Studien, aber das wäre die Frage natürlich, wenn man jetzt heute Menschen wieder nimmt, aber es geht ja weiter mit den Forschungen. Lesen reduziert den Stresspegel. Also es kann, glaube ich, auch, wenn du wirklich drin bist in einem Text, ja, und das, glaube ich, auch die Sehnsucht, ja, also dieses bis zu 68% wird der Stresspegel quasi entspannt. Nach 6 Minuten Lesen, also intensivem Lesen, verlangsamt sich der Herzschlag und der Blutdruck sinkt. Und da heißt es ganz gleich, was wir lesen, ja, also das ist jetzt gar nicht vom Inhalt abhängig, sondern lesen als solches schon alleine. Ja. Viertens, Studenten, die nur zum Vergnügen gelesen haben, und das war entscheidend, also zum Vergnügen, also mit Lust und Laune, ja, da wurde deutlich gezeigt, dass die Kreativität steigt, also kreativer auch im Denken. Waren lernfreudiger, also die Lesen als Lust und nicht nur als Pflichtübung genommen haben, haben ihre Professoren positiver wahrgenommen und haben ihre akademischen Ziele einfacher und leichter und besser erreicht. Also es besteht ein Zusammenhang zwischen der Zeit, die wir mit Lesen und Schreiben verbringen, ja, und dem, wie Kreativität in uns entsteht, ja, dass Kreativität angekurbelt wird. Ne? Ja. Und dann noch was, nicht nur für uns Ältere, das Gedächtnis verbessert sich, ja, durch Lesen. Lesen betrifft sowohl das Kurzzeit- als auch das Langzeitgedächtnis. Und das erstmal nur in Kürze. Sodass wir sehen, also welche Vorteile wirklich Lesen bringt. Also zusammengefasst nochmal, neue Verbindungen im Gehirn entstehen, enorme Stressreduktion, fördert Kreativität, verbessert das Gedächtnis. Ne? Und jetzt alles nochmal abgesehen davon, was die Inhalte mit uns machen, die da auf uns einwirken. Ne? Es geht dann noch weiter. Im Rahmen meiner Recherche entdeckte ich dann ein erstaunliches Buch. Das ist hier dieses von Marianne Wolf. Das heißt Schnelles Lesen, langsames Lesen. So wie schnelles Denken, langsames Denken gibt es ja auch eins. Und das ist also, da will ich ein bisschen von erzählen. Untertitel war eben, warum das Bücherlesen wir das nicht verlernen dürfen. Und Marian sieht sich in jungen Jahren mit der Hypothese konfrontiert, dass der Übergang von der lesenden Kultur zur digitalen Kultur, also der buchlesenden Kultur zur digitalen Kultur, Gefahren mit sich bringen. Vor allen Dingen für den Nachwuchs. Ihr li liegen die Kinder am Herzen, die jungen Menschen, die Generationen, die nach uns kommen. Und die Frage war, wie entwickelt sich eigentlich ein digital lesendes Gehirn? Wir haben ja eben gehört, wir haben ein buchlesendes Gehirn, was da alles passiert. Und die war da so von, die entbrannte da als junge Frau derart, dass sie daraufhin studiert hat und Jahrzehnte ihres Lebens also dieser Frage als kognitive Neurowissenschaftlerin und Leseforscherin nachgegangen ist. Und sie erforschte also erstmal auch, was im Gehirn passiert beim Lesen, schrieb ihr erstes Buch dann, das heißt auch das lesende Gehirn. Da hat sie 7 Jahre dran gearbeitet und genau in dieser Zeit passierte eben diese digitale Revolution, ne, die ja so höchst dahergekommen ist, würde ich mal sagen, ja. Und spannend ist Folgendes. Unser Gehirn, ja, also das wusste ich ehrlich gesagt noch nicht, verfügt nicht über ein genetisch verankertes Programm für die Entwicklung entsprechender Netzwerke des Lesens. Also wir sind nicht fürs Lesen vorprogrammiert. Ja. Das heißt also, unser Gehirn muss sich mit dem, was es an Möglichkeiten hat, an Vernetzung, ja, das Leben, das Lesen also erarbeiten. Es muss das ganz neu programmieren. Ne? Also Deep Reading, ja, also dieses selbstvergessene, weltvergessene Lesen muss quasi gelernt und trainiert werden. Ne? Ist ganz anders als die Sprache, das Sprechen. Da sind Gene, ja, die nur kurz angetippt werden müssen. Und dann entsteht eben deine Sprachfähigkeit. Und das ist eben quasi bei unserem Gehirn, also das Lesen, ist das nicht. Ist das nicht irre? Und deshalb musstest du lesen lernen. Und hast nicht gleich sozusagen geguckt, was steht da auf der Flasche, wo Melupa drin ist, ja, sondern also das mussten wir, und deshalb war das eben so wichtig, dass unsere Eltern uns auch vorgelesen haben, ja, oder ein Onkel oder die Oma oder so. Ist unglaublich wichtig. Ja? Und die Frage ist natürlich, was passiert, wenn wir jetzt auch mal wirklich an die Kinder denken? Wenn Kinder nun mit ihren noch nicht lesekompetenten Gehirnen gleich auf digitale Geräte losgelassen werden, na, das ist eben, dann entstehen völlig neue Netzwerke, die eben, ich sag mal, auf Schnelligkeit programmiert werden. Na, ist ja, man muss ja, da ist man ja schnell, dann Massen zu verarbeiten. Du kannst dann nicht länger als ein paar Minuten bei einem Text bleiben und dann muss schon gleich ein Bild her oder möglichst ein Video eingespielt werden, ne? Und die Frage ist dann, wird das die Kreativität und das eigenständige kritische Denken beeinflussen? Ja. Was bedeutet das wiederum für eine Gesellschaft? Ne? Und die Antwort ist nicht ganz so einfach. Also das heißt nicht, jetzt weg mit den digitalen Geräten, könnt ihr euch ja vorstellen. Denn zum Beispiel Tablets sind unglaublich wichtig und förderlich, um zum Beispiel Analphabetentum zu überwinden. Also für Kinder, die zum Beispiel nicht eingeschränkten Zugang zur Schule haben, ja, ist es ganz, ganz wichtig. Also im Grunde hat sie dann rausgekriegt, es geht darum, um die Doppelkompetenz, ja, also wirklich zu wissen, wann, und die wäre eigentlich auch für uns sehr sinnvoll, wann bediene ich mich des digitalen Lesens, ja, und wann eben des Analogens und welche unterschiedlichen Vorteile haben die auch, ne, so, also ganz bewusst damit umzugehen. Und dann, wenn wir darin nochmal sehen, das, was und wie eine Gesellschaft liest, ja, und was geschrieben wird, ist sehr entscheidend für diese Kultur dieser Gesellschaft. Also, da geht sie weiter und sie sagt im Grunde, wir brauchen gute Leser und Leserinnen in einer demokratischen Gesellschaft. Da sind wir jetzt schon wieder, nochmal wieder einen Schritt weiter, ja, fragen, was passiert da heute alles, ne? Und das ist auch so für mich so diese Frage eben, welche Rolle spielt eben Kunst wie Musik, wie Literatur, Bücher, die aufrütteln, tiefes Lesen ermöglichen, ja, über Bücher, über die wir was verstehen lernen, in Zeiten wie diese, in denen wir jetzt leben. Und die Marianne Wolf, wollte über die Veränderungen des lesenden Gehirns, ja, in der digitalen Welt forschen. Und sie gerät am Ende dahin, dass sie erkennt, wie wesentlich das Lesen dazu beitragen kann, tiefer nachzudenken. Wir wissen es vielleicht, aber das wirklich mal wertzuschätzen und zu sehen, was es bedeutet, wenn wir das verlieren, wenn wir nur noch flüchtig und oberflächlich lesen, ja. Und aufgrund dessen dann eben auch uns eine eigene Meinung bilden können, ja. Und das ist ja auch etwas, was wichtig ist für den Erhalt einer demokratischen Gesellschaft. Also, jetzt kommen wir dazu, dass wir sagen können, Lesen also ist eine machtvolle und entscheidende Kulturkompetenz. Kulturkompetenz, ne? Ist es so? Ja. Also ist schon enorm, ne? Wie selbstverständlich man so nimmt, ja, ich kann lesen, mal gucken, was ich lese. Und es hat was, also der Wert von Bildung ist da natürlich, kommt da wieder rein und dass kein Mensch ausgeschlossen werden sollte, ja. Also sich dieser Fähigkeit, also dieses entfalten zu können, ja, als Basis eben auch für sich eine eigene Meinung zum Entstehen zu bringen, ja, zu formulieren. So. Jetzt gehen wir so ein bisschen noch mal weiter an den Punkt, also dieses intensiv lesende Gehirn, das finde ich ja so natürlich auch spannend. Und da ist ein Zitat: Um zu lesen, bedürfen wir einer bestimmten Art von Ruhe, die in unserer vernetzten Gesellschaft zunehmend rarer zu werden scheint. Es ist nicht mehr die innere Einkehr, die wir begehren, sondern eine seltsame Form der Zerstreuung. Das von David Olin, also ist ein amerikanischer Autor und Literaturkritiker. Und ich sag mal, das, was wir für uns und unsere vielleicht auch Kinder, die wir haben oder Enkelkinder bewahren und beschützen wollen, sagt noch mal ein anderer Poet, Wendell Berry, ist Liebe. Also das, was wir beschützen und bewahren, ist Liebe, eine bestimmte Art von Liebe, die Stehvermögen und Haltung erfordert. Und sie beinhaltet eine Verantwortlichkeit, die aus Großmut wächst. Also, ich würde es so nennen, also das, um was wir ringen, ist eine gute Balance zwischen aktivem und kontemplativem Leben, also unserem Alltagsleben und kontemplativem Innehalten. Zwischen Lesen, um Wissen zu erlangen, ja, und diesem Deep Reading, Lesen, um in meinem ganzen Sein angesprochen zu werden und wachgerüttelt zu werden. Also dieses wirklich köstliche Vergnügen einzutauchen in Geschichten, ja, oder faszinierenden Entdeckungen der Wissenschaften in ein Gedicht oder Gedichte, ja, die uns den Atem rauben. Ja. Also diese Orte, die sich in uns öffnen, sind Zufluchtsorte, könnten wir sagen, ja. Also was auch Literaten, Susan Sontag spricht davon. Es sind diese Orte, wo wir reflektieren können, die wir ja durch unsere spirituelle Praxis auch versuchen, ja, also in uns zu stabilisieren und von dort aus in die Welt zu gehen. Ja. Also diese Orte, wo wir angeregt werden, tiefer nachzudenken, uns neuen Fragen zu stellen, ja, und wo unsere Kreativität entfacht wird oder ja, also wächst und reift. Vielleicht so eine Art auch besinnliches Denken. Es sind alles Versuche, also Worte zu finden für das, was wir erleben beim Lesen, ja, wenn es uns ergreift, ja, wenn wir uns ergreifen lassen, möchte ich sagen. Also richtig ergreifen lassen, uns hingeben können. Ja, in das Lesende, in das Lesen hinein. Also auch hier wieder von dem, was wir auch in der Challenge besprochen haben, also uns aufzurichten und zu beschützen, ja, was so kostbar ist, unsere kontemplativen Fähigkeiten, ja. Und da bin ich also wirklich und vielleicht ihr auch so dankbar, dieses innehalten, so tief in mir verankert zu haben, dass wenn das verloren geht, ja, dass da in mir etwas sozusagen schmerzhaft aufbegehrt, ja, und eben sagt, komm, also jetzt komm zurück, ja, und tu es, ja. Und das geht nicht von jetzt auf sofort. Dann, wenn etwas flüchtig wird, ja, und ja, so, und diese Geduld aufbringen, ja, bis wieder dieses Gefühl der Zeitfreiheit da ist und die auch das tiefe Lesen mit sich bringt. Zeitfrei, wo Denken und Fühlen sowas wie so eine Einheit wird, so das Gefühl, am rechten Ort zur rechten Zeit zu sein, im rechten Körper und alles ist gut so, also ja. Und abseits von Stress und Hektik, ja, all das erzeugt Deep Breathing. Ja, so. Und das ist im Grunde, da kommen wir wieder auf unsere Challenge von Silvester. Das hat was mit dem zu tun, was Buddha Anatta nennt. Anatta. Diese Freiheit, diese Erfüllung oder auch Schönheit, ja, diese Tiefe des Nicht-Ichs, ja, also der Selbstvergessenheit beim Lesen. Zutiefst beeindruckend sind Zeugnisse und ihr habt vielleicht auch irgendwelche Protagonisten, die euch da einfallen, von Menschen, denen das Lesen in existenziell schwierigen Lebenssituationen das Leben gerettet hat für vielleicht auch nur eine kleine Zeit. Wir wissen von politischen Gefangenen, als Beispiel Nelson Mandela, der im letzten Jahr seine Haft 10 bis 12 Stunden am Tag gelesen hat. Und zwar, wie er sagt, Zitat, mit einer unvergleichlichen Zufriedenheit und Freude, die er im Leben weder vorher noch nachher jemals so empfunden habe. Es gibt noch andere Bonhoeffer, es gibt so viele sehr beeindruckende Menschen, die darüber geschrieben haben, ja, und was und vor allen Dingen, was das in diesen Menschen verändert hat, ja. Also, die Frage ist, diese Verbindung eben von Lesen und Denken und der Fähigkeit, ja, die eben da entsteht, diese Kreativität, also eigenes Denken wird rar, ja, also auch angesichts der KI, da sind wir ja nicht, da kommt, ist ja auch ein großes Thema, ne? So, und dann komme ich nochmal wieder zu Marianne, die mich da doch sehr beeindruckt hat. Die resümiert am Ende ihres Buches, dass sie sich nie hätte träumen lassen, dass ihre Forschungen zu den Veränderungen des lesenden Gehirns, ja, für den Erhalt einer demokratischen Gesellschaft von Bedeutung sein können. Und Zitat also, das Verkümmern und allmähliche Brachliegen lassen unseres analytischen und reflektierenden Potenzials als Individuen sind der größte Feind einer wahrhaft demokratischen Gesellschaft. Also, alles in allem, es geht nicht darum, nostalgisch, sag ich mal, zu werden und das E-Book abzuschaffen oder mit Widerwillen einen Nachrichtentext zu scrollen. Das tun wir nicht, sondern, ich sag mal, eine Kompetenz zu erlernen, die beides geschickt und mit Weisheit nutzen kann. Ja. Und ganz zum Schluss, ja, will ich einfach noch ein paar kleine Tipps geben, aber die wisst ihr auch alle. Aber manchmal ist ein Unterschied, ob man es nochmal benennt, ja, und nochmal für sich so in diesem Zusammenhang reflektiert. Und also das Erste ist, ich habe mir damals, also als ich gemerkt habe mit dem Lesen, das ist gar nicht mehr schön, wie ich das da, und mein Geist kann das nicht von jetzt auf sofort einfach mal umswitchen. Ich habe mir bewusst Zeiten gesetzt zu lesen und vor allen Dingen dafür gesorgt, über die ersten zwei Seiten, die ersten zwei Kapitel hinüberzukommen. Dann übernimmt meistens der Text, ja, dann ist mein Hirn sozusagen frei. Und das war und ist sowas wie ein Konzentrationstraining, ja. Also wirklich zu merken, auch da, wenn der Impuls ist, abzuschweifen, also aufzustehen, was anderes zu tun und so weiter, ja. Und dann merkst du, wie du mit dem Lesen präsenter wirst. Das ist mir, ich habe das richtig, also parallel, Geduld braucht das natürlich, ne? Und einen zeitlichen Rhythmus auch, dass du dich auf das Lesen einlassen kannst. Und bei mir war das so, ich habe quasi gleich morgens nach dem Aufwachen eine halbe bis eine Stunde gelesen. Das mache ich jetzt noch. Also ich liebe das. Wenn ich die Zeit habe oder wenn ich das ist so, so schön. Das hat sehr viel gebracht und das ist richtig mir ein Bedürfnis geworden. Manchmal auch nach der Meditation, aber durchaus vor der Meditation. Und das bedeutet auch weiterhin, du musst das für dich gucken, was ist dein Rhythmus, wo nimmst du dir diese Zeit? Und es gibt ja auch Bücher, sage ich mal, also ich habe dicke Bücher und ich habe diese ganzen Bücher, ich habe, glaube ich, fünf, sechs gelesen für unsere Challenge und für dieses hier. Und die sind sozusagen dann das Ergebnis gewesen, dass ich wieder lesen konnte. Ne? Und ihr müsst das jetzt aushalten, was ich da eben rausgekriegt habe. Also, und das freut mich natürlich, also in dieser Weise. Also. Dann auch dir bewusst ein Buch nehmen und ganz langsam und aufmerksam lesen, ja? Und dann dir hinterher Notizen machen, ne? Was für dich wichtig war. Braucht Zeit, ja? Braucht innehalten, klar, ne? Oder mit einem Freund, einer Freundin über das Gelesene sprechen, wenn man jemanden findet, der einem zuhört, ne? Dann drittens dir bewusst sein, also ich sag mal bewusst, dir bewusst sein, wenn du Nachrichten einfach so überfliegst, ja, und schnell was Wichtiges erfassen musst von einem Text. Das heißt nicht, das ist nicht okay, sondern mir ist das bewusst. Ne? Jetzt überfliege ich und suche da, also dass ich in etwa genau weiß, aha, so, aha. Auch die Frage, das wäre das Nächste. Dich zu fragen, wozu lese ich eigentlich? Will ich kurz informiert sein oder mit dem Gelesenen in Dialog gehen? Ja, also, und das braucht eben das tiefere Lesen. Und ganz zum Abschluss, also an alle Mütter und Väter mit Kleinkindern, also, es gibt keine End also die Wissenschaft, also was ich so an Studien gefunden habe, das ist, es gibt da keine endgültige Antwort, ob kleine Kinder jetzt mit gedruckten oder digitalen Büchern besser lernen. Das hat was mit zu tun, ob diese Kinder eine viel Ansprache haben oder nicht. Aber was entscheidend ist, ist wirklich das Vorlesen, ja? So. Und ja, von daher also vor allen Dingen. Also in den ersten Monaten bis zum 18. Monat. Also falls ihr so ein Kleinkind in eurer Umgebung habt, ja, nichts wie ran und vorgelesen werden. So, so weit von meiner Seite. Barbara?